Ja, hallo liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen zu AEV Hansens Talking Hockey. Unser heutiger Gast, Christian Ehrhoff, Eishockey-Legende aus Krefeld. Die richtige Brille hast du ja schon auf.
Ja, genau, die ist echt. Tape? Bitte?
Wo das Tape ist.
Das fehlt bei mir noch.
Wir werden das ändern.
Da hat noch keiner mit dem Schläger draufgehauen.
Wenn wir uns persönlich treffen, werden wir das ändern. Sag doch. Aber was war der größte Erfolg? Olympia wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Olympia 2018. Dann für mich persönlich mein größter Erfolg sicherlich Fahnenträger dann noch im Anschluss an die Olympiade. Richtig, also das ist, glaube ich, so das Größte, was einem als Sportler überhaupt passieren kann, für das eigene Land die Fahne zu tragen. Und dann Deutscher Meister 2003 mit Krefeld. Das war natürlich sehr emotional auch für mich, weil ich in Krefeld angefangen habe, groß geworden bin und dann irgendwie die erste Meisterschaft nach 52 Jahren nach Krefeld zu holen, war einfach unglaublich. Ich war gerade mal 20 Jahre da alt. Das ist natürlich dann noch irgendwie sehr speziell. Da denkst du natürlich auch, dann geht es irgendwie so weiter, aber das war letztendlich eigentlich die einzige Meisterschaft, die ich dann leider gewinnen konnte. 2011 noch Highlight, Stanley Cup Finale, ja. Natürlich Spiel 7. Krasser kannst du nicht verlieren. Und das ist natürlich sehr bitter, weil das war eigentlich mein großes Karriereziel, mal den Stanley Cup zu gewinnen.
War mit Buffalo, oder? Richtig?
Nee, mit Vancouver.
Vancouver.
Ja. Ah. Genau, nach der Saison bin ich ja dann nach Buffalo gewechselt.
Ja, genau.
Ja, das war natürlich super bitter. Und dann ein weiteres Highlight war aber nochmal 2016 World Cup of Hockey. Da habe ich ja für Team Europe gespielt und gegen Kanada in Toronto zu spielen. Das war auch ein absolutes Highlight. Und auch diese Reise mit dem Team Europe war so ein bisschen vergleichbar mit Olympia Deutschland. Wir waren da krasse Außenseiter, haben in den Vorbereitungsspielen da richtig einen auf den Sack bekommen und dann haben wir uns da durchs Turnier gesteigert und einen Favoriten nach dem anderen rausgeschmissen. Und das war auch auf jeden Fall ein absolutes Highlight und eine coole Erfahrung.
Es ist hochinteressant, weil gerade so, wir lesen ja auch deine Vita so ein bisschen durch vorher natürlich in der Vorbereitung. Dieser World Cup of Hockey, sage ich jetzt mal, dass du den erwähnst, der ist ja wenig beachtet hier in der, also
in der Europa, also in, ich glaube, in der da wissen nur wirklich die normalen
Hockeywelt, sag ich mal, nicht bei den Fachleuten oder
das
so.
Das ist ja sowas wie der Riders Cup vom Golf, ja. Oder? Kann ich mir das vorstellen?
Klar, vergleichbar. Aber letztendlich ist das ja wahrscheinlich bislang das, sag ich mal, beste Eishockey-Turnier aller Zeiten gewesen, weil du hast die Top-Mannschaften von Kanada, USA, Schweden, Finnland, Russland und dazu hast du noch eine North American Youngstars-Mannschaft gehabt, also die Top-U23-Spieler, damals Connor McDavid, Nathan McKinnon waren dabei, plus eine Top-Mannschaft aus den restlichen europäischen, wir hatten Schweiz, Slowakei, Dänemark, Deutschland.
Wer war da alles dabei? Hau mal ein paar Namen raus.
Bitte?
Wer war da bei euch dabei, Team Europe?
So. Also bei uns war zum Beispiel Roman Josi, Marc Streit, Leon Dreiseite, der da einer der jüngsten Spieler war, aber der da auch schon wirklich gezeigt hat, dass er ein ganz, ganz großer werden kann. Zdeno Chara war unser, der war gar nicht, ich glaube, Antje Kopitar war Kapitän.
Immer noch aktiv bei LA. Ich glaube, wie alt ist er jetzt schon, Sascha?
Also,
du hast den im Managerspiel, du musst es wissen, wie alt
er ist. Ja, das weiß ich. Ich habe ihn im Managerspiel, aber ich weiß nicht, wie alt er ist. Aber der ist schon auch
Mitte, Ende 30,
Chara zusammen schon, hat der schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Ja, wann ist der in die Liga gekommen? NHL ungefähr so 2005, 2006 wahrscheinlich. Dann ist der jetzt 16.
Mitte 30 auf jeden Fall.
16 Jahre, ja, Mitte 30 wird er sein, denke ich mal. Ja. So ungefähr.
Ganz korrekt, 35.
Ja.
Volle Punktzahl für euch beide.
Ja, und wenn du das siehst, natürlich die Mannschaften, das war einfach bislang das größte Turnier aller Zeiten, was gespielt wurde. Und auf dem Level Eishockey zu spielen, hat einfach riesig Spaß gemacht auch.
Funktioniert natürlich auch mit so einem Turnier, weil das drüben in Nordamerika gespielt wird und dadurch natürlich die NHL die Pause macht und die Spieler alle freigeben kann. Oder die
ist ja, das war ja gedacht. Vor der Saison. Das hat im September stattgefunden, also Anfang September, bevor die Trainingslager eigentlich begonnen haben. Das war, wie ihr schon sagt, in Deutschland hat das wahrscheinlich kaum einer mitbekommen, wirklich nur die Eishockey-Insider, aber für die Hockeywelt da drüben war das ein absolutes Highlight und für jeden Spieler selber natürlich auch.
Ja. Durftest du mal All-Star Weekend mitmachen?
Ich durfte All-Star Weekend mitmachen. In meiner Rookie-Saison war ich beim Youngsters Game dabei. Und damals bin ich dann auch hier mit dem Patrick Marleau, der hat für die Sharks gespielt. Im richtigen bin ich dann mit einem Privatflieger nach Minnesota. Unsere Frauen waren dabei und habe so das Ganze drumherum halt miterlebt. Ich habe damals für, ich glaube, das war dann Premiere, weiß ich gar nicht mehr, habe ich das All-Star Game als Co-Kommentator dann auf der Tribüne mitgemacht. Und das war mal schön zu sehen. Ich selber habe nie im NHL-All-Star-Spiel leider spielen können.
Ja.
Flugangst darf man, glaube ich, nicht haben in der NHL, oder?
Nee, das funktioniert nicht so gut.
Jetzt habe ich dir, Sascha, dich total vorgegriffen, weil du immer die Vorstellung machst. Aber die
ja, aber nee, wir machen ja jetzt einfach, wir sind ja schon mittendrin. Die haben wir ja
eh bei dem Showabend.
Ja, alles gut. Nee, wir haben ja auch ein kleines Video vorbereitet zu jedem Spieler mit so den Highlights. Natürlich bei dir auch dabei, Silbermedaille, Fahnenträger, weil du das ja auch gesagt hast. Wir hatten ja so eine kleine Vita bekommen von jedem, was ihm wichtig war sozusagen und die Bilder. Und jeder bekommt vorab dann so eine 40-sekündige Vorstellung. Als Video sozusagen mit den am Schluss mit den Karrieredaten und den Karriere-Highlights nochmal auf der Großleinwand sozusagen und dann wird der Spieler auf die Bühne gebeten, bekommt dann die Auszeichnung und dann reden wir einfach nochmal so. Ja, und da sehen wir ja, wo uns dann das Gespräch hinführt. Wir müssen halt immer ein bisschen auf die Zeit achten, ist klar. Das Ganze soll ja einen Rahmen haben. Ich glaube,
ja, das wird die Schwierigkeit für euch sein. Das habe ich schon gesagt, weil ist natürlich schwierig. Du hast viele großartige Spieler, die viel über ihre Karriere erreicht haben und das dann irgendwie unterzubringen, ist auf jeden Fall eine Aufgabe für euch.
Ja, das ist
unterschiedliche richtig. Typen, Christian. Weißt, es gibt eloquente Spieler, so wie du. Da merkt man jetzt schon, kann man Fragen stellen, da kommt auch viel zurück. Da gibt es ja dann auch Spieler, die vielleicht etwas kurzantwortiger sind, aber das kriegen wir schon hin. Ich denke, das
kurzantwortiger
ist auch.
Kurzantwortiger ist gut.
Kurzantwortiger, was?
Bei jedem 10 Minuten zu machen, wir müssen halt auf die Gesamtzeit ein bisschen achten. Aber zu Olympia nochmal, hast du dann danach direkt gleich gesagt, das war jetzt perfekt aufzuhören oder hast du danach noch, ich habe jetzt gar nicht mehr genau im Kopf.
Nee, Karriereende war dann auch 2018.
Ja, 2018, also ich habe die Saison noch zu Ende gespielt, aber für mich war klar schon, bevor ich zu Olympia gegangen bin, dass ich meine Karriere beende. Also ich habe das ja ziemlich für mich behalten, nur eine Handvoll Leute wussten eigentlich vor dem letzten Spiel Bescheid. Ja, aber mir war klar, also Olympia war für mich nochmal ein riesengroßes Ziel, da nochmal hinzukommen. Wir hatten uns ja 2014 leider nicht qualifiziert. Und ja, 2018 wollte ich einfach unbedingt nochmal dabei sein, weil Olympia ist einfach sportübergreifend eine Mega-Veranstaltung und allein der ganze Spirit da drumherum. Ist super und dass das natürlich 2018 zusammen Highlight geworden ist. Der Spirit war ja auf dem All-Time-High auf jeden Fall von allen deutschen Sportlern. Der ganze Teamzusammenhalt war super. Und wir haben am Anfang die anderen alle supported waren bei den Wettkämpfen und im Nachhinein waren ja alle dann bei unserem Spiel und das hat so das ganze Team D zusammengeschweißt und ja, sind einfach grandiose Erinnerungen. Aber für mich stand, wie gesagt, schon von vornherein fest, dass ich nach der Saison aufhören werde und die Entscheidung war auch richtig für mich. Also ich habe es im Nachhinein nicht irgendwie bereut.
Ja. Du bist ja 2016, 2017 wieder zurückgekommen, dann zu den Kölner Haien, hattest aber eigentlich so ein, habe ich gelesen, so ein Probevertrag mit den Boston Bruins. Warum ist das nicht zustande gekommen? War das von deiner Seite, dass du gesagt hast, nee, NHL jetzt finito oder?
Ja, das war eben genau an diesem, der World Cup of Hockey war zu Ende letztendlich und dann habe ich einen Tryout-Vertrag in Boston noch gehabt und habe da zwei Spiele mitgespielt. Lief auch gut. Ich hatte ja auch wirklich in diesem World Cup of Hockey habe ich sehr gut gespielt. Aber Boston hat zu mir klar gesagt, wir wollen unsere jungen Spieler fördern und du wärst siebter Verteidiger. Ich habe also ein Vertragsangebot bekommen von denen. Und ja, da ich aber im Jahr davor, beziehungsweise in den 3 Jahren davor für 4 verschiedene Vereine gespielt hatte und jedes Mal die Kinder in einen neuen Kindergarten gehen mussten, in eine neue Schule, wir jedes Mal umgezogen sind, war mir das einfach zu unsicher, weil ich hätte ja auch, hätte sein können, dass ich dann in die Minor League gehen muss, wenn ich noch eine Position abrutsche oder es hätte natürlich auch sein können, dass ich mich wieder etabliere. Wenn ich jünger gewesen wäre und nicht so viel da dran gehangen wäre, hätte ich das sicherlich noch mal probiert. Aber ich habe dann letztendlich gesagt, ich hatte eine super Zeit hier drüben und jetzt ist es für die Familie wichtig, dass wir ein festes soziales Umfeld haben und nicht wieder nur vielleicht mehrfach umziehen müssen. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, zurückzugehen nach Deutschland.
Und jetzt lebst du wann am Schluss Kiefer, dann?
Wo bist du jetzt?
Wir sind in Krefeld, genau. Wir sind damals nach Krefeld zurückgezogen. Ich bin ja dann immer gependelt nach Köln. Das ist so die einzige, sag ich mal, Regret, den ich so ein bisschen habe. Mein Plan war ursprünglich, dass ich dann nochmal nach Krefeld zurückkehren würde und da meine Karriere beende. Und das ist ja so ein bisschen den einzigen Regret, den ich habe, dass ich eben nicht meine Karriere in Krefeld beendet habe. Aber ich habe dann halt eben gemerkt, dass für mich die Zeit gekommen ist, dass es vorbei ist, dass ich vom Kopf fertig bin und hab ja dann 2018 aufgehört.
Hast aber ja zwischendrin nochmal für Krefeld gespielt, 2012, als der Lockout in der NHL war. Ja. Ich habe nachgelesen, da haben Sponsoren dann 20.000 Euro Versicherungssumme im Monat aufgebracht, dass du da spielen durftest.
Ja, ich weiß die genaue Summe nicht mehr, aber ich weiß, das war ziemlich viel. Und ich muss aber sagen, diese Zeit war unglaublich geil. Also das war mit die geilste Eishockey-Zeit. Das hat so viel Spaß gemacht. Wir hatten richtig geile Truppe, sind richtig zusammengewachsen, haben ja, glaube ich, auch einen Vereinsrekord für Siege hintereinander aufgestellt, waren kurz vor Weihnachten oder kurz vor Neujahr sogar Tabellenführer und das war einfach eine richtig, richtig spaßige Zeit und ja, mit auf jeden Fall eine auch der schönsten Zeiten in meiner ganzen Karriere.
Ich meine, du hast über 860 NHL-Spiele gemacht. Wenn man da jetzt als NHL-Spieler in Anführungszeichen in die DEL zurückkommt mit so einem Lockout und dann in so ein Team kommt, wie haben die Jungs da voll aufgenommen? Warst du dann eher ist gleich so eine Leitfigur oder war das dann insgesamt so ein Flow, das Team gehabt hat, dass das dann so gut gespielt hat in der Saison oder... Ja, ich denke
also mal. Die Jungs haben mich gut aufgenommen, klar. Ich war ja sowieso, im August habe ich meistens in Deutschland mittrainiert und daher kannten die Jungs mich natürlich auch und die waren eigentlich im August schon ziemlich heiß Und dass ich dann auch wirklich zurückkomme, wenn der Lockout ist. Dann war ich ja kurz wirklich in Buffalo und bin dann sofort zurück, als dann der Lockout wirklich kam. Und ja, natürlich habe ich dann die Führungsrolle in der Mannschaft übernommen für die Zeit. Aber ich glaube, die Mannschaft hat sich auch einfach sehr, sehr gut entwickelt und alle haben zusammengehalten. Jeder hat so seinen Slot gefunden und das war einfach eine mega Zeit.
Ich habe nur einen Spitznamen gefunden.
Was?
Iceman.
Ja. Ja, das stammt aus meiner Zeit in San Jose. Damals haben wir im Flieger immer auf so ein, wie hießen die Dinger von, ich glaube, keine Ahnung, von Sega oder so, so kleine Spielkonsolen.
Flo, das ist dein
Top. Game Gear.
Da haben wir so ein Navy SEAL Spiel gespielt.
Top Gun.
12, 14, 16 Mann, ich weiß gar nicht mehr. Und da war mein Name Iceman und dann ist der sozusagen so übernommen worden. Aber der war eigentlich dann direkt wieder in Vancouver weg, weil in Vancouver haben mich alle Hoff oder Hoffer genannt. Und der hat sich eigentlich auch ein bisschen mehr durchgezogen über meine letzten Jahre.
Wie kommt man eigentlich, weil du warst ja in vielen Städten in den USA, denk, da gibt's, bekommt man da was auch mit von der jeweiligen Stadt oder von dem Mindset, von der Kultur? Weil ich denke mir mal, Buffalo ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen anders Kultur als was weiß ich, Boston oder Vancouver oder whatever. Also,
ja, Kalifornien ist schon mal ganz, ganz anders, aber also ich muss sagen, ich habe mich überall sehr wohl gefühlt und gut aufgenommen gefühlt. Natürlich gibt es zu den einzelnen Regionen große Unterschiede. Kalifornien war, habe ich es wirklich, ich habe es geliebt, in San Jose zu spielen. Das Wetter ist da super mild im Winter und total cool. Vancouver ist jetzt mehr eine Großstadt. Haben wir es auch geliebt, da zu leben. Wirklich eine tolle Stadt. Buffalo ist dann, das war natürlich anders. Erstmal sehr kalt im Winter. Und dann ist das eher eine kleinere Stadt. Wir haben da einen total netten Vorort, in einer netten Nachbarschaft gewohnt. Und Buffalo selbst ist ja auch eine sportverrückte Stadt. Die sind jetzt leider nicht erfolgsverwöhnt da. Aber
kommen heuer gut gestartet, finde ich jetzt, NHL. Also überraschend gut, Buffalo.
Ja, mal schauen, ob sie es dann durchhalten können. Aber auf jeden Fall. Die Fans hätten es auf jeden Fall verdient, mal einen Erfolg zu sehen. Und ich meine, Pittsburgh ist sowieso auch absolute Eishockey-Stadt. Und dann wieder L.A. war einfach von der Lebensqualität unglaublich, da in der Nähe vom Strand zu wohnen. Und da war die Lebensqualität auf jeden Fall am höchsten. Und Chicago war ich ja nur für, ich glaube, 8, 10 Wochen letztendlich. Und da haben wir aber auch nochmal Downtown gewohnt, war nochmal was ganz anderes und schön auch City. Für die Familie.
Und Chicago hat übrigens, für die Augsburger, die jetzt, wir senden es ja nicht, aber wir sind ja aus Augsburg und wir haben in Augsburg ein Hotelturm, der ist von dem gleichen Architekten wie dieses Parkhaus in Buffalo.
Chicago.
In Chicago, Parkhaus in Chicago?
Ja.
Buffalo, hast du gesagt.
Ja, der Fehler in Chicago, das sieht aus wie so ein Maiskolben. Weißt du, so.
Maiskolben.
Wie so ein Maiskolben.
Egal, Schwamm drüber. Aber
da gibt es in Chicago zwei.
Buffalo, finde ich, hat schwer gelitten die letzten Jahre unter diesem ganzen Jack Eichel-Drama da mit Verletzung und nicht gespielt und tralala. Ich meine, das ist halt der Top-Player, der da einfach vielleicht fast 2 Jahre wegfällt. Ja.
Ja.
Und das kannst du natürlich nicht verkraften, gerade als kleiner Club.
4-mal war ich bei Olympia, stimmt es?
Ja,
cool.
Das 2002 ist, war ich zum ersten Mal mit 19 dabei. Das war natürlich ein richtiger Wow-Moment für mich. Damals haben wir ja noch gegen, also da waren ja bei Kanada noch die ganzen Topstars wirklich dabei, denen man vorher zugeschaut hat. Jetzt hat Mario Lemieux leider gegen uns pausiert. Der hat das Spiel nicht gespielt, aber der war ja auch noch dabei. Joe Sakic, also alle Topspieler, die man oder die ich während den 10 Jahren davor beobachtet habe. Und das war natürlich richtig geil.
Hast du nochmal, als du dann drüben gespielt hast, so ein Idol noch getroffen von deiner Kindheit, sag ich mal, als du Eishockey gespielt hast? Jeder hat ja irgendjemanden, wo man sagt, Mensch, an den erinnere ich mich irgendwie, wo ich...
Ja, bei Olympia habe ich Wayne Gretzky getroffen, damals im Tunnel, also im Umlauf. Und der lief mit seiner Frau da lang und dann bin ich noch in die Kabine zurückgerannt und habe ich hatte so eine Einwegkamera, wo man so drehen musste und Fotos. Ja. Also geil. Nicht wie heute, ne? Immer hinten so Kamera dabei, sondern wirklich so eine. Und dann hat seine Frau noch ein Foto von uns beiden gemacht. Und
ist es was geworden, das Foto?
Das ist was geworden, ja.
Super.
Habe ich, glaube ich, sogar mal bei Instagram gepostet bei mir. Also ja. Geil. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Und
Ärgert man sich dann manchmal so, wenn man so Spiel 7 NHL verliert und dann kriegt man mit, jetzt zum Beispiel so wie wir in Augsburg, Nico Sturm holt ja jetzt den Stanley Cup mit überschaubarer Einsatzzeit, ja, aber er hat ihn halt, er hat jetzt den Titel und er war auch immer in den Finalspielen, glaube ich, sogar viermal dabei oder fünfmal. Sag mal, der Scheiße war er vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort oder...
Ja, das ist es letztendlich. Also für Erfolg gibt es halt keine Garantie und das ist nicht wirklich planbar. Mhm. Das habe ich auch gelernt. Ich habe eigentlich während meiner gesamten Karriere immer versucht, dahin zu gehen, wo ich die größten Chancen gesehen habe. Aber das funktioniert halt nicht wirklich. Und deswegen, da gehört auch da, das ist das Einzige, würde ich sagen, wo Glück dazugehört, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Und ich freue mich für jeden Deutschen, der den Stanley Cup gewinnt. Und dann sage ich nicht, boah, scheiße, jetzt bin ich nicht und ich habe das
ja,
nicht
gemacht.
Nein, alles
ich
super.
Ich versetze mich mal in die Lage, halt immer jetzt du, dann hätte ich mir auch vielleicht gedacht, fuck, weißt du? Aber klar, gönnt man letztendlich, natürlich, logisch. Aber hat man eigentlich da einen großen Einfluss überhaupt als Spieler? Also wir stellen halt immer wieder fest, die werden einfach von... Die werden halt gedraftet und dann sind die woanders. Ich glaube, so großen Einfluss hast du da gar nicht, oder, in dem System?
Als junger Spieler nicht. Also Okay. Der Nico hat jetzt Glück gehabt, dass der dann da genau vor den Playoffs hingetradet wurde. Ja. Ne? Ich hatte den ersten Einfluss, den ich hatte, war nachdem ich dann von Vancouver gewechselt bin. Da hatte ich einen gewissen Einfluss drauf. Und ab da... aber ich habe, weiß nicht, in Pittsburgh, wenn es vielleicht, wenn ich mich da in der zweiten Saisonhälfte nicht verletzt hätte und da bleiben hätte können, hätte Fahrradkette, ne? Die haben danach zweimal den Stanley Cup hintereinander gewonnen. Ne? So ist das halt, das weiß man eben nicht. Und da brauchst du halt irgendwo dieses Quäntchen Glück, dann auch zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, im richtigen Team zu sein, wo halt dann alles zusammenpasst.
Und zurück zu Olympia nochmal, ihr wart ja wirklich, also es war ja sensationell, wir waren ja auch, es war mit der Zeitverschiebung gar nicht so einfach, da alles zu folgen, aber ihr wart ja ganz dicht davor und dann, glaube ich, gab es einen blöden Ausgleich kurz vor Schluss im Finale, oder?
Ja, wir hatten eigene Überzahl und also nüchtern betrachtet, musst du halt über die Zeit bringen dann, ne? Aber
Und wer hat den Overtime-Treffer geschossen? Nochmal für Sascha bitte zur...
Für die Russen?
Ja, für die Russen. Inzwischen bei Minnesota, ganz, ganz wichtiger.
Ja,
war
ich
ausgeblockt. War das
Kaprizov,
erste Mal, dass
Kaprizov
bewusst wurde damals? Also der hat
ja, war das? Nee, war, siehste, weiß ich nicht mal.
Da siehste.
Ja, und ihm muss man sich seit 2 Jahren im NHL-Manager-Spiel anhören von ihm.
Aber das weiß ich nicht. In dem Moment sollte es dann wohl nicht ganz für uns sein. Also natürlich, klar, wir haben Überzahl, wir müssen das dann irgendwie zu Ende bringen. Und Ja, ich dürfen glaub, den Ausgleich normaler... nicht sagen, aber dann ist auch wieder so Pech, so ein unglücklicher hoher Stock, der dann zur Strafe führt.
Ja.
Dann
also ich 4 gegen 3
ist schwierig.
Da sitzt du vor dem Fernseher und denkst du, das kann jetzt nicht wahr sein, ehrlich. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du auf dem Eis stehst.
Ja, und ich denke auch, weißt du, diese letzten Minuten, selbst bei Überzahl, das kannst du gar nicht selber, kann man sich nicht vorstellen, kann man auch nicht beschreiben, glaube ich. Das ist halt, ich weiß nicht, inwieweit man das alles ausblendet. Vielleicht ganz erfahrene Spieler können das mehr ausblenden, maybe, ja. Aber ich meine, nichtsdestotrotz, das war sensationell. Also
absolut, klar, das war immer noch der größte Erfolg. Aber
du musst wissen, wir sind jetzt um die 50 rum, also wenn wir als Kinder immer so Olympia geguckt haben, damals gab es nur 8 Mannschaften bei Olympia, da ging es halt darum, nicht abzusteigen. Das war eigentlich immer so die
Geschichte. Ja? Und wenn gegen die Russen nicht zweistellig verloren hast, war es schon nicht schlecht.
Das stimmt. Aber wenn ich Albert will, habe ich auch schon damals gesehen, Deutschland-Kanada, Viertelfinale war auch, das hätte dann auch anders ausgehen können schon, ne?
Ja.
Ja, aber es war oft so, es war auch früher in der Vorbereitung, also das kleine bisschen.
Aber
ich glaube, wenn wir heute mit Schweizern reden, die sagen dasselbe. Also die haben auch in den letzten großen Ereignissen, die haben immer super Teams aus meiner Sicht.
Ja, aber wenigstens schlagen wir die immer noch.
Ja, eben.
insgesamt... Ich
meine, Arbeitskollegen aus der Schweiz, ja.
Insgesamt, finde ich, ist die Hockey-Welt, was das Können angeht, schon deutlich zusammengerückt. Im Vergleich jetzt zu vor 20 Jahren.
Ja, absolut, klar.
Also... Muss man ja auch sagen.
Ich meine, das Niveau ist ja auch, hat sich ja weiter noch gesteigert. Also,
wie viele Deutsche waren damals, als du anfingst mit dir in der NHL?
Also als ich angefangen habe, als ich mit 17 Profi war, da war gerade die Zeit, wo hier Bosman-Urteil, wo du nur 5 Deutsche im Kader haben musstest. Also da war eigentlich die schlechteste Zeit, um irgendwo reinzukommen als junger Deutscher. Und als ich da war, war eigentlich nur Marco Sturm,
genau.
Und Jochen Hecht. Die waren da. Und ich hatte dann natürlich das große Glück, auch von San Jose gedraftet zu werden und mit Marco Sturm dann so ein bisschen auch da eine erfahrene Leitfigur zu haben, der einem mit allen möglichen Sachen weiterhelfen konnte. Zudem war Marcel Gotsch dann auch noch einen Großteil der ersten Jahre mit mir zusammen da und das war natürlich alles sehr, sehr angenehm.
Macht der Marco eigentlich, der ist in L.A. gerade noch, aber glaube ich nicht mehr als Trainer?
Nein, 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 der Marco ist jetzt Cheftrainer in der Ontario Reign.
Okay,
also
genau.
Ja. Mit dem haben wir nämlich nächste Woche einen Talk, oder?
Ja, genau.
Ja.
Mit dem talken wir nächste Woche.
Ach so,
hab ich dieses Jahr in Landshut kennengelernt.
Ja.
Da haben wir für den EVL Spanferkel gegrillt. Am Sommerfest, Mai. Man hat da Connections. Nee, der Trainer gerade vom EVL, der Heiko Vogler, ist ja aus Augsburg kommen und der kennt uns gut. Und der hat halt gefragt.
Der wiederum hat doch den Sohn des LA-Trainers, den McLellan, hat doch.
Genau, den McLellan.
Ausländer in Landshut. Und
da spielt der Sohn da, ja?
Ja, der McLellan spielt in Landshut. Der geht voll ab. Brutal, das ist eine Maschine.
2009 lief der auf dem Eis bei uns manchmal rum. Wenn wir freiwilliges Training hatten, war der auf dem Eis und lief da rum. Da war der noch.
Hattest du den McLellan nicht als Trainer oder Mitspieler?
Ja, 2009 war der.
Coach in L.A.
Jahr in San Jose war der Tod.
San Jose, ja, genau. Sie ist so klein, ist dann die
Eiche. So klein ist die Welt.
Naja. Wahnsinn, gell?
Aber das Gute ist, wenn du aus Griffe kommst, dann ist ja quasi die Halle voll, nur mit deiner Fanbase, oder? An dem Abend.
Das werden wir sehen.
Naja, ich sage jetzt mal so, die haben mit Krefeld den Standort schon ganz weise gewählt, sage ich mal. Weil es sind natürlich Düsseldorfer, Kölner und Krefelder. Der Michi Wolf ist so der einzige Auswärtige eigentlich.
Ja.
Den haben wir jetzt im Anschluss, gell?
Den haben wir jetzt im Anschluss nur, ja.
Was gibt's über den zu sagen? Sollen wir irgendwas Blödes fragen? Wie gut kennst du den?
Ja, Michi ist.
Wie oft ist an dir vorbeigekommen? Nie eigentlich wahrscheinlich, oder?
Vorbeigekommen, nie. Ich weiß nicht, bestimmt hat er irgendeine Geschichte, wo er ein Tor geschossen hat, wo ich als Gegner auf Eis war oder so.
Ja, aber
das kann gut schon sein, aber Michi ist ein super Typ und war immer ein super Spieler auch für die Nationalmannschaft. Und ja, ich freue mich, also ich kenne ja eigentlich, ich habe mit allen, glaube ich, zusammengespielt, die da jetzt auch geehrt werden. Und das ist natürlich eine große Freude und freut mich für alle und haben sie alle verdient.
Ja, du auch übrigens.
Aber sie ist voller
Blut. Also nein, muss man ja sagen, wenn du jetzt sagst, die anderen haben es verdient.
Erzähl jetzt nichts Anrüchiges oder so. Aber was war so der verrückteste Hund so in deiner Spielerkarriere, so als Mitspieler? Gab es da irgendeinen so Vogel, wo du sagst, kann ja ganz unbekannter sein, muss ja kein Bekannter sein.
Der war, da gab es viele verrückte Vögel, aber erzähl ich nichts drüber.
Aber nur eine Frage zu deiner Rückennummer. Du hast ja jetzt 10 und die 10 hast du ja auch gewählt, glaube ich, als Trikot-Rückennummer fürs Hall of Fame-Trikot.
Ja.
Und dann hattest du ja aber zwischendurch 5 und ich glaube in Chicago sogar 55.
Ja.
Resultiert wahrscheinlich aus dem, dass 10 nicht frei war.
Wertsumme ist 10.
5 plus 5 ist 10.
Ja, schon klar. Danke, Jungs. Vielen Dank. Trage ja, ich euch mal 1 plus ein bei Mathe.
In meiner Rookie-Saison in San Jose hatte ich die 44. Da war die 10 auch nicht frei und die 44 hatten die mir damals gegeben. Fand ich auch eine sehr coole Nummer. Und dann habe ich aber, als dann, ich glaube, das zweite Jahr war ja kompletter Lockdown und in meinem dritten Jahr dann war die 10 frei und dann habe ich an die zu 10 gewechselt. Und in Vancouver haben die mir einfach die Nummer 5 damals gegeben. Da haben die mich nicht gefragt.
Aber?
Hätte ich wahrscheinlich nie genommen, aber fand ich im Nachhinein auch cool.
Welcher Spieler nimmt denn zum Beispiel die Nummer 12? Wer kriegt denn die Nummer 12?
Der die haben will, weiß ich nicht, warum.
Geiler, ja? Aber verrate ich dir, kommt auch einer an dem Abend, der hat die Nummer 12. Jeopardy Musik bitte einblenden.
Welche Musik?
Der Lüdemann hat doch 12.
Ach, ja, natürlich, genau, weiß.
Natürlich. Ja.
Der hängt ja unter der Hallendecke in Köln.
Ja, ich habe zu ihm auch gesagt, du hast durch die 12
also nur genommen. Also dieses Trikot, meinte.
Ja, ich habe zu ihm gesagt, du hast die 12 nur genommen, weil die wahrscheinlich jeder Verein gern unter die Hallendecke hängt, weil die will ja eh keiner haben sonst. Er hat es bestätigt übrigens. Er hat gesagt, das kann wahrscheinlich.
Ja, aber 16 will doch auch keiner, oder? Jetzt mal ganz ehrlich.
Hä?
16 will doch auch keiner.
Kein Mensch. Das ist ja nur dem Film geschuldet. Ich würde es ja auch nicht freiwillig anziehen. Aber 10 ist ja, 10 ist ja eigentlich die heilige Nummer sogar im Fußball. Also 10 ist ja eigentlich.
Ja, aber als ich mit 6 mit Eishockey angefangen hatte, hatte mein Vater die Wahl Nummer 10 oder Nummer 20. Und dann hat der Nummer 10 genommen und seitdem.
Damals hatte ich war das strikt Nummer 10. Durchnummeriert, gell? Damals war das nur strikt durchnummeriert, denke ich, von 1 bis irgendwas.
Ja, genau.
Naja, aber mit der 10 bist du ja auch deutscher Meister geworden, oder?
Ja, genau.
Siehst du?
Ja.
Ja, gut.
Also ich bin durch, ich habe alles notiert.
Hast du alles notiert?
Alle Fragen. Von dir nur Fragen, Christian?
Nö.
Nö, gut. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf den Abend. Wird sicherlich eine coole Geschichte. Ich hoffe auch für euch Spieler wird es eine coole Geschichte. So wie ich das sehe, sind die gut im Vorverkauf dabei. Also da kommen ja auch bis zu 1000 Fans können da reinkommen in die Halle.
Kennst du die Location eigentlich als Krefelder?
Nee, also ich war da noch nie drin. Okay, ich kenne die nur, wo das Kuhgeschrei da immer rauskommt.
Ja, genau.
Das ist es.
Die genau. Auktionshalle.
Ist die Auktionshalle da.
Ja.
Aber die wird natürlich ein bisschen hergerichtet.
Weiß ich nicht, wie das da dann geplant ist. Keine Ahnung.
Aber ich habe eher als Bayer muss ich nach Krefeld, um eine Kuh-Auktionshalle mal zu besuchen. Habe ich auch noch nie gehört. Eigentlich eher typisch doch für den Süden sowas, oder?
Ich habe keine Ahnung.
Würde ich eher meinen, aber...
Keine Ahnung. Schauen wir uns mal an.
Lassen wir uns überraschen.
Genau. Ja. Alles klar, dann sehen wir uns am 11.11. in Krefeld, würde ich sagen.
Ja, ich freue mich.